So, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Kleine Mannschaft heute. Letzte Vorlesung. Die meisten werden schon in die Lernphase reingehen, zumindest diejenigen, die im vierten Semester sind und jetzt ihr Staatsexamen machen. Nun, wir hatten uns in der letzten Woche ein klein wenig mit molekularer Genetik auseinandergesetzt, über die Bausteine der genetischen Informationen gesprochen, die sozusagen mit der DNA hier aufgehört, die DNA-Doppelhelix, die von Watson und Crick sozusagen entdeckt worden ist, nachdem schwer daran gesucht wurde, aber Watson und Crick haben ganz clever sozusagen dieses Problem fast theoretisch gelöst, indem sie die Resultate anderer, also die experimentellen Resultate anderer, sehr intelligent ausgewertet haben. Wir haben also hier dieses klassische Prinzip der antiparallel verlaufenden DNA-Stränge. Der eine läuft so, der andere läuft so. Die Watson-Crick-Basenpaarung, GCAT, wobei GC mit drei Wasserstoffbrückenbindungen stabilisiert wird und AT oder TA mit zwei Wasserstoffbrückenbindungen stabilisiert wird. Wir haben eine kleine Furche und eine große Furche und eine helikale Windung, sozusagen, um vom einen Punkt zu dem nächsten zu kommen, entspricht ungefähr zehn Basenpaare, also zehn dieser Stufen. Dann hat man eine Helix durchschritten. Das ist die BDNA. Es gibt andere Isoformen der DNA, aber das ist sozusagen die wichtigste. Nun, das Genom ist groß und die Zelle ist klein oder der Zellkern ist klein. Deshalb geht es nicht, dass man einfach diese DNA so da reinschmeißt in die Zelle hinein, sondern DNA ist in hohem Maße organisiert. Und zwar in Form von Chromosomen. Wenn man sich das hier ein klein bisschen anschaut in dieser Systematik, in dieser Hierarchie, dann sieht man also, dass man zum einen natürlich die DNA-Doppelhelix hat. Diese Doppelhelix ist dann in der nächsten Organisationsstufe in Form von Nukleosomen organisiert. Ein Nukleosom ist ein Partikel, das aus Proteinen besteht auf der einen Seite, diese Histone hier, um die dann die DNA anderthalb Mal herumgewickelt ist. Dann kommt hier außen noch ein Histon dazu, also eine ganz wichtige Angelegenheit, dieses Chromatin oder diese Nukleosomen, weil über diese Strukturebene auch heute, wie man weiß, sehr viel Regulation stattfindet. Hier ist sozusagen das Epigenom zu Hause. Also hier kann über Modifikation der Proteine, aber auch der DNA, kann hier zusätzlich reguliert werden zu den Kontrollelementen, die immanent, also genetisch, auf der DNA vorhanden sind. Also hier kommt jetzt plötzlich Umwelt in die Regulation hinein. Ein ganz wichtiges Phänomen, auch pharmazeutisch. Die ersten Arzneimittel sind auch hier bereits zugelassen. Es kommt dann zu einer weiteren Organisation. Das Chromatin wird immer stärker gepackt, höhere Ordnungszustände bis hin zu Teilchromosomen, die in Schleifen angelegt sind. Also das Ganze wird dann nochmal aufgewunden, Teilchromosomen und schließlich hier das Metaphasenchromosom, das wir hier als typische Struktur, als diese X-förmige Struktur erkennen. Hier ist sozusagen dieser Ausschnitt, der hier schrittweise aufgelöst wird. Von diesen Chromosomen haben wir 23 Stück als Organismus. Das ist in keinster Weise konstant, das werden wir gleich noch sehen. Und alles, was auf einem solchen Chromosom lokalisiert ist, an Information, bezeichnen wir auch als Kopplungsgruppen. Denn die Informationen, die hier sozusagen innerhalb eines Chromosoms organisiert vorliegt, ist gekoppelt, diese Information ist gekoppelt, das heißt, sie ist kovalent verknüpft, wenn man das chemisch sieht, ist kovalent verknüpft und das spielt natürlich in der Genetik auch eine ganz große Rolle, wie wir das gehört haben. So ein humanes Genom ist 3,2 Milliarden Buchstaben lang oder komplex, die, wenn man alle, wenn man diese DNA aneinander reiht, dann hat man ungefähr 2 Meter DNA pro Zelle, 2 Meter DNA pro Zelle. Und daran können Sie sich vorstellen, wie wichtig das ist, dass man hier eine geordnete Struktur hat. Nun, um das nochmal zusammenzufassen, genetische Information ist in Form von Nukleinsäure abgelegt, entweder DNA, die Desoxyribonukleinsäure, oder RNA, die Ribonukleinsäure. Das ist in aller Regel die konservierte Form, also die Lagerform. Dies ist die Zwischenform und auch für bestimmte Strukturelemente, zum Beispiel Ribosomen oder irgend sowas, da spielt natürlich RNA auch eine Rolle. Und genetische Information ist in Chromosomen organisiert und die Anzahl hängt von der Größe des Genoms ab. Die Anzahl der Chromosomen hängt von der Größe des Genoms ab und sie ist von Organismus zu Organismus unterschiedlich. Wenn wir uns die Genomgrößen mal anschauen hier, dann sehen wir, dass hier ungefähr, ich sag mal, 6 Größenordnungen abgedeckt werden. Von 10 hoch 5 Mykoplasma, das ist eines der kleinsten Genome, Mykoplasma, ungefähr 8 mal 10 hoch 5 Basenpaare, bis hin zu 10 hoch 11. Das sind vor allen Dingen die Pflanzen, die die größten Genome haben, also keineswegs der Mensch, sondern Pflanzen haben wesentlich größere Genome als beispielsweise der Mensch hier. Der Mensch hat 3 mal 10 hoch 9, also 3 Milliarden und 2 Zehnerpotenzen mehr, fast 3 Zehnerpotenzen mehr, kann man sagen, haben bestimmte Pflanzen. Ja. E. coli ungefähr 3 mal 10 hoch 6, also E. coli ist um 3 Größenordnungen im Genom kleiner als das menschliche Genom, 3 mal 10 hoch 6, E. coli 3 mal 10 hoch 9, der Mensch. Und wenn man Viren sich anschauen würde, dann hat man ungefähr eine Größenordnung von 10 hoch 3, also nochmal 3 Zehnerpotenzen kleiner. Man kann also sagen, wenn man biologische Größenordnung formulieren würde, Viren, Bakterien, Säuger, sagen wir mal, ja, dann unterscheiden sich die Genome jeweils um 3 Zehnerpotenzen. 1000, 1 Million, 1 Milliarde. Ja, das sind die, also 3 Milliarden bei Menschen konkret, das sind die Größenordnungen, die man sich hier merken sollte. Pilze, Sie sehen hier die Hefe mit ungefähr 10 hoch 7 Basenpaar, dann die Pflanzen, riesige Bandbreite. Pflanzen sind unglaublich vielfältig, einmal in ihrer genetischen Ausstattung, natürlich auch in der Physiologie. Das ist die Basis für den sekundären Pflanzenstoffwechsel, die hier auch abgelegt ist. Unglaublich viel Biochemie, die eigentlich gar nicht so richtig gebraucht wird in der, ich sag mal, in der Primärphysiologie. Aber die Pflanzen haben da sehr viel Kreativität gezeigt innerhalb der Evolution. Sehen Sie die Insekten mit Drosophila, haben wir ja besprochen. Drosophila, die Fruchtfliege, ungefähr 10 hoch 8. Dann die Mollusken, Knorpelfisch, also der Hai hier, bei 10 hoch ungefähr das gleiche Genomgröße wie der Mensch hier. Knochenfische, Amphibien, auch sehr große Genome, muss man sagen. Reptilien, Vögel und dann hier die Säuger. Also man sieht hier schon eine Tendenz hinsichtlich der Evolution, der evolutionären Stufe. Die Genome sind immer größer geworden innerhalb der Evolution, aber es ist keineswegs so, dass, sagen wir mal, der Mensch, der vielleicht als Krönung der Schöpfung gesehen wird, wobei das natürlich alles kritisch zu sehen ist, dass der sozusagen das größte Genom hat. Auch die Anzahl der Chromosomen ist in unterschiedlichen Organismen sehr unterschiedlich. Auch hier ist der Mensch nicht sozusagen der Organismus, der die meisten Chromosomen hat. Zum Beispiel der Goldfisch hier, 94 Chromosomen, ja, oder bestimmte Pflanzen, auch hier wieder riesige Chromosomenzahlen, so viel, dass man sie gar nicht genau bestimmen kann. Also es ist nicht einfach, die Chromosomenzahl zu bestimmen. auflösen kann man das nur sehr schwer, also sagen wir mal, dass man das sehen kann. Bei Menschen geht das noch, da haben wir ja diesen Karyotyp, aber wenn die dann so groß werden, diese Zahlen, dann wird es extrem schwer. Und eigentlich geht es dann nur über Kopplungsgruppenanalysen, also über genetische Verfahren. Und das ist natürlich bei solchen riesigen Genomen oder komplexen Genomen sehr schwierig. Escherichia coli und Saccharomyces cerevisiae haben ein Genom, E. coli als Prokaryon natürlich, nicht in einem Kern eingeschlossen, aber mit der Membran assoziiert, also sehr wohl lokalisiert innerhalb der Zelle, konkret lokalisiert. Saccharomyces cerevisiae als echter Eukaryont auch nur ein Chromosom. Fliege 6 Chromosomen, dann die Erbse, haben wir gesagt, 14 im diploiden Setting. Das sind ja bei Menschen 46, das ist natürlich die Diploide. Und wir hatten ja von der Erbse schon gesagt, dass die 7 hat, wenn Sie sich entsinnen. Mendel hatte ja 7 Traits auch sich angeschaut, hat daraufhin sein Gesetz formuliert von der unabhängigen Vererbung. Und da haben wir gesagt, hätte er 8 genommen, dann hätte er ein Problem gekriegt mit seiner Regel. Sonnenblume und so weiter, Katze 38, Kugelfisch 42, Mensch 46 und dann Hund und Goldfisch, um hier nur ein paar zu nennen. Nun, diese DNA, das sollte man auch noch sagen, ist ja doppelsträngig und sie ist fixiert. Also DNA ist an den Enden fixiert, entweder indem sie ringförmig ist oder indem sie, ich sag mal, mit Strukturen, Proteinstrukturen fixiert ist. Und das ist in der Tat der Fall. Und das führt dazu, dass diese DNA auch aufgrund dieser dichten Packung und so weiter in unterschiedlichen Topoisomeren vorkommt. Und diese Topoisomere, bedeutet, dass die DNA zusätzlich zu der Spiralisierung, also zu der Doppelhelix, die dieser DNA immanent ist, gleichzeitig auch überspiralisiert werden kann. Und das nennt man ein sogenanntes Supercoiling, also eine Überspiralisierung, die zum einen Platz schafft, aber die auch dadurch zustande kommt, dass die DNA natürlich auch abgelesen wird. Und wenn Sie sich so einen Gummi vorstellen, wenn Sie einen Gummi aufdrehen, ich habe jetzt keinen dabei, ja, aber wenn Sie den aufdrehen würden und würden in der Mitte einen Finger reinstecken und diese Blase auseinanderdrücken, dann würden Sie sehen, dass die DNA immer stärker sich windet. Und wenn Sie es dann zusammenschnurren lassen, dann würde die auch überspiralisieren. Und das ist ein Problem, denn Sie müssen sich vorstellen, Sie haben die DNA hier und die muss ja jetzt transkribiert werden, also abgelesen werden, und dazu muss sie aufgemacht werden. Und wenn ich so ein überspiralisiertes Teil, also ein Gummiding, eben aufmache, dann zu den Enden hin wird die immer stärker spiralisiert, ja. Und das würde letztlich zu einem riesen Knoten da hinten führen und könnte nicht komplett abgelesen werden. Und deshalb gibt es hier bestimmte Enzyme, die hochinteressant sind und extrem wichtig sind, die wir Topoisomerasen nennen, die jetzt in der Lage sind, entweder diese Überspiralisierung aufzubauen, zu etablieren oder wieder abzubauen. Und wie sich das auswirkt, hier zum Beispiel in einer solchen Gel-Elektrophorese, sieht man hier, das ist also ein Gel hier, ein Agarose-Gel, wo man ein Plasmid aufgetragen hat in unterschiedlichen Formen. Dieses Agarose-Gel, das ist hier oben negativ, also hier liegt eine Spannung an, hier oben eine negative, hier unten eine positive Ladung. Das heißt, DNA als Polyanion, ja, als Phosphat als Anion läuft zur Kathode hier an diesen positiven Pol, und zwar entsprechend der Größe von DNA-Fragmenten laufen kleinere schneller als größere. Das ist wie ein Sieb, und durch diese Gel-Elektrophorese jagen sie, drücken sie sozusagen DNA durch dieses Sieb durch und die kleineren Trümmer, die können natürlich schneller durch dieses Sieb durch als die größeren. Also es ist eine Größenbestimmungsmethode, eine solche Gelelektrophorese. Und wenn Sie das mit Topoisomeren machen, dann sehen Sie, dass die unterschiedlich laufen, obwohl sie alle gleich lang sind. Also wir haben hier drei verschiedene Formen. Das ist sozusagen der Zirkel, ja, entspannte Form. Dies wäre die lineare Form, also wo ich hier einmal durchgeschnitten habe, dass es nicht mehr rund ist, sondern dass es jetzt linear ist. Und hier eben eine Supercoiled-Form, also eine überspiralisierte Form. Und Sie sehen, alle drei Formen wandern unterschiedlich durch dieses Sieb hindurch, wobei diese überspiralisierte Form die schnellste ist, ja, ist die kleinste demzufolge, obwohl alle haben die gleiche Zahl an Nukleotiden, ja, aber das ist die kompakteste sozusagen, ja, durch diese Spiralisierung ist die extrem kompakt und läuft demzufolge am schnellsten. Dann kommt die lineare Form, die kann sich so durchwurschteln, und dann erst zirkuläre Form. Also man kann anhand eines solchen Gels hier, kann man diese Formen unterscheiden. Man kann sogar, wenn man das Gel richtig macht, unterschiedliche Topoisomere unterscheiden. Das heißt, unterscheiden, wie oft die DNA überspiralisiert ist. Sie müssen sich das so vorstellen. Ja, Sie haben also hier die DNA, dann wird die, ich zeige Ihnen das gleich, wird die einmal in Strang aufgemacht, dann wird einmal gedreht und dann wieder zugemacht. Und dann bekommen Sie diese Spiralisierung. Und je öfter Sie das machen, umso höher ist der Grad des Supercoilings, und und entsprechend unterschiedlich laufen diese sogenannten Topoisomere. Also das kann man mit einem entsprechenden Gel sehr schön messen. Nun, die Enzyme, die hier dafür verantwortlich sind, die sowas machen, das ist natürlich enzymatisch kontrolliert, weil sie müssen den DNA-Strang aufmachen, also hydrolysieren. Das sind die Topoisomerasen, und da gibt es im Wesentlichen zwei, Topoisomerase 1 und Topoisomerase 2, oder die wird auch Gyrase genannt. Und die gibt es in Prokaryoten und in Eukaryoten, und die sind in Prokaryoten und Eukaryoten unterschiedlich. Und aus diesem Grund ist es möglich, sozusagen hier Arzneistoffe zu entwickeln. Und die sogenannten Gyrasehemmer sind ganz, ganz wichtige Antibiotika, die natürlich das bakterielle Enzym inhibieren und das eukaryotische Enzym intakt lassen, sozusagen. Also das sind hervorragende Medikamente, die ganz effizient Bakterien zu töten in der Lage sind. Denn wenn Sie eine solche Topoisomerase ausschalten, wenn die Funktion verloren geht, dann sind diese Organismen nicht mehr in der Lage, DNA zu replizieren, ja? Und auch nicht auch keine Transkription zu machen, weil sie diesen Knoten da hinten bekommen. Das geht ein Stück, aber dann geht das nicht mehr. Und diese Topoisomerase 1, das ist ein Enzym, das einen Einzelstrangbruch macht. Ja? Sie sehen hier das Enzym, und dieses Enzym hat hier einen Tyrosinrest. Und mit diesem Tyrosinrest hier wird eine kovalente Bindung an einer Stelle in der DNA gemacht und gleichzeitig dieser Strang hier aufgeschnitten. Und dann wird, jetzt kann ich um diesen Strang hier diese DNA einmal drehen, ja, wird also hier gedreht und dann wieder zugemacht. Ne, ich mache hier auf, drehe und mache wieder zu. Sie sehen schon meine Arme hier, ich könnte das nie ein zweites Mal machen, ja? Das geht einfach nicht, ja? Weil kriege ich einen Supercurling in meinen Armen, und das ist so zu knochig, ja? Also, da brauchen wir schon was Flexibleres, ne? Und so können Sie das immer wieder machen, so können Sie eine Windung nach der anderen machen, ne? Und wenn Sie sich das vorstellen an so einem Gummiband, dann, wenn Sie das dann zusammenführen, dann bildet sich da automatisch dieser zusätzliche Strang sozusagen. Also drehen Sie mal einen Gummi, ja, also, aber Sie kennen das, glaube ich, ja, und führen die dann so zusammen, wupp, macht er dann ein Supergirl sozusagen. Also das ist die eine Form, und diese Form ist nicht von, die braucht keine zusätzliche Energie, denn hier wird über die OH-Gruppe des Tyrosins mit dem Phosphat, was ja hier geschnitten worden ist, ja, wird ein Ester gebildet, und diese Energie, die da drin sitzt, die wird auch gleichzeitig wieder genutzt, um die beiden Stränge wieder zusammenzubringen. Also es nennt man Transesterifizierung. Also das ist energetisch gesehen geht das nach Null auf. Also das ist Topo 1. Und dann die Topoisomerase 2 oder Gyrase, wie sie auch heißt, ist ein bisschen komplexer aufgebaut. Sie sind ja aus 4 Untereinheiten, jeweils 2 identische A- und B-Untereinheit. Das ist eine ATPase, also hier ist tatsächlich ATP im Spiel. Und diese Gyrase, die schnappt sich jetzt einen Strang hier, ne, hier über diese roten Teile, und beißt den einmal durch. Zu sagen, und zwar komplett, also beide Stränge werden hier durchgebissen, und dann holt er sich dieses grüne Teil hier, und also diese grüne Hälfte, und schiebt die sozusagen da durch diese Strecke hier. Dann sitzt die hier oben, dann wird es wieder zugemacht, und dann habe ich auch ein solches Supercurl gemacht. Also ich ziehe jetzt, ich mache beide auf, ziehe das da durch und mache hier wieder zu. Ne? Das sieht man auch hier nochmal, also hier haben Sie diesen Doppelstrang, Sie schneiden auf, hier ist ein Doppelstrangbruch, ziehen jetzt das da durch und schließen dann wieder. Und das ist, wie gesagt, ATP-abhängig, also diese Gyrase ist ein ATP-abhängiges Enzym. 2 ATPs werden hier verbraucht für die beiden Stränge, die dann wieder geschlossen werden müssen. Hier sehen Sie die Topoisomerasen bei Pro- und Eukaryonten. Topo 1 bei Bakterien, Topo 2 bei Bakterien, also hier haben wir 1000 Stück pro Zelle, hier 500, eine Untereinheit, 2 Untereinheiten, vor allen Dingen die Topo 1 zur Entspannung negativ superhelikaler DNA-Bereich, also die braucht man, um zu transkribieren, damit tatsächlich entspannt wird, damit ich tatsächlich an der DNA, an dieser Gabel, Replikationsgabel und auch Transkriptionsgabel durchlaufen kann. Die Gyrase, also die Topoisomerase 2, besteht aus 2 Untereinheiten, und auch die führt Überführung entspannter DNA in superhelikale DNA. Also hier wird sozusagen vor allen Dingen der superhelikale DNA gebildet. In Eukaryonten gibt es die auch, ja? Topoisomerase 1 und Topoisomerase 2, ungefähr 100.000 bis 1 Million, hier eine 10er Potenz weniger, auch hier die Enzyme sind extrem ähnlich von der Anzahl und vom Bau, aber eben so unterschiedlich, dass ich tatsächlich gegen dieses Enzym hier, vor allen Dingen ist es die Topoisomerase 2, die Gyrase, eben Wirkstoffe machen kann, die so spezifisch sind, dass sie nicht an das eukaryotische Enzym gehen. Und das ist das Tolle an den Antibiotika generell, dass diese Antibiotika Strukturen adressieren eines Eindringlings. Ja? Eine bakterielle Infektion ist ja eine, zu sagen, entsteht ja durch das Eindringen eines fremden Organismus in den menschlichen Organismus, dass ich jetzt mir Strukturen aussuche, die essentiell sind für das Leben des Bakteriums, für das Überleben des Bakteriums, die aber in der Wirtszelle, in der infizierten Zelle in der Form nicht vorkommen. Und deshalb hat man hier so Deshalb sind tatsächlich Antibiotika extrem gut verträglich. Das sind wirklich gut verträgliche Arzneimittel. Man kann schon mal auch eine Unverträglichkeit haben, dass man einen Durchfall kriegt oder so. Das kommt einfach, weil man viele Bakterien hier tötet, ja, die man auch braucht im Darmmilieu. Aber ansonsten sind das sehr gut verträgliche und extrem wichtige Arzneimittel, wie Sie natürlich wissen. Nun, diese Topoisomerase hier, die Gyrase hier, ist eben eine ganz essentielle Voraussetzung, damit tatsächlich hier die DNA repliziert werden kann. Und dies ist ein Schema der DNA-Replikation, komplexer Vorgang, der letztlich in zwei Richtungen läuft. Sie müssen sich das vorstellen. Sie haben ja hier die DNA, den DNA-Doppelstrang, und wenn Sie das hier weiterzeichnen würden, dann würde diese Blase hier hinten wieder zustande kommen, also sich wieder treffen. Also das Ganze sieht also ungefähr so aus. Sie haben hier doppelsträngige DNA, und jetzt beginnt hier irgendwo die Replikation, und dazu muss jetzt diese DNA aufgemacht werden, um tatsächlich jetzt hier DNA zu replizieren, also einen zweiten Strang zu synthetisieren hier. Ja. Und das führt dazu, wenn das hier immer weitergeht, dass hier permanent aufgedreht wird. Und deshalb brauchen Sie hier an diesen Stellen eine DNA-Gyrase. Topoisomerase, die hier also sitzt. Man braucht eine Helikase, die diese Helix aufwindet, um letztlich dann Einzelstränge hier zu generieren, an denen dann die DNA kopiert wird. Und man unterscheidet zwei Stränge, den sogenannten Lagging-Strang und den Leading-Strang. Den Lagging-Strang und den Leading-Strang. Und das ist darin begründet, dass man natürlich, wie wir gesagt haben, DNA immer von 5' nach 3' synthetisiert. Also hier läuft die DNA, dies ist die DNA-Polymerase hier, ja, ist die DNA-Polymerase, die läuft also hier von 5' nach 3'. DNA wird immer von 5' nach 3' synthetisiert, abgelesen wird von 3' nach 5', und bei der Synthese von 5' nach 3' kommt jetzt die DNA-Polymerase an diese Gabel hier, und die Gabel wird immer weiter aufgemacht, wird also in die Richtung verschoben, es geht immer weiter auf, sodass ich hier wunderschön diesen Strang hier synthetisieren kann. Das geht hier nicht, denn hier synthetisiere ich von 5' nach 3', also in diese Richtung. Ja. Ich muss also immer wieder anfangen. Die Gabel löst sich ja in diese Richtung. Das heißt, ich muss immer wieder neu ansetzen, denn ich kann immer nur ein Stück hier synthetisieren, weil es in die falsche Richtung geht sozusagen. Ja? Und deshalb ist dies sozusagen die kontinuierliche Synthese, wohingegen hier abgebrochen synthetisiert wird. Und man nennt diese Fragmente, das hat man alles experimentell ermittelt, sind die berühmten Okazaki-Fragmente. Also diese Fragmente kann man tatsächlich isolieren hier. Die werden dann nachher zusammenligiert hier durch DNA-Ligase. Dann ist natürlich vorbei, aber im Entstehen dieses Strangs hier kann man diese Fragmente isolieren. Und das hat ein Japaner gemacht, und nach dem sind die auch benannt worden. Nun, die DNA-Polymerase ist ein Enzym, das nur DNA, das nur Nukleinsäure verlängern kann. Also DNA-Polymerase kann kein de novo Synthese machen. Ja? DNA-Polymerase braucht als Substrat, also das Substrat der DNA-Polymerase ist immer, wenn das hier 5', 3' ist, ja, Synthese wird von, wird 5' nach 3' gemacht, also 5', dann braucht DNA-Polymerase immer einen Doppelstrang. Ja, hier würde die DNA-Polymerase ansetzen, um in diese Richtung jetzt zu verlängern, diesen Strang zu verlängern, von 5' nach 3'. Das heißt, es kann nie so sein, dass hier DNA-Polymerase, sagen wir, hier drauf springt und hier anfängt, DNA zu kopieren. Das geht nicht. Wir müssen aber hier immer neu anfangen, an dieser Stelle hier. Hier muss immer wieder neu angefangen werden. Und deshalb hat dieser Replikationsapparat ein zweites Enzym, ein wichtiges Enzym, und das ist die Primase. Die Primase, das ist eine RNA-Polymerase. Also die RNA-Polymerase kann sehr wohl Nukleinsäure-Synthese initiieren. Und dass wir immer hier ein Stück RNA haben, wir nennen das einen RNA-Primer, und an diesem RNA-Primer kann jetzt die DNA-Polymerase angreifen und diese RNA verlängern durch Desoxyribonukleotide. Also an einem kleinen Stück RNA wird DNA verlängert. Dass dieser Lagging-Strang sein abgelesen wird, zunächst einmal von einer RNA-Polymerase, dann von einer DNA-Polymerase. Und dann stößt die irgendwann auf die nächste RNA. Ja, das war der Schritt davor. Wieder RNA-Polymerase macht ein Stück RNA, DNA, DNA, RNA, DNA und so weiter. Und da RNA in DNA eigentlich nichts verloren hat, möchte ich mal sagen, ja, muss jetzt diese RNA, dieses kleine RNA-Stück, dieser RNA-Primer, wieder eliminiert werden. Und das macht auch die DNA-Polymerase. Diese DNA-Polymerase hat nämlich mindestens zwei Aktivitäten. Die eine Aktivität ist eine 5'-3' Polymerase-Aktivität. DNA-Polymerase-Aktivität. Die zweite Aktivität ist eine 5'-3' Exonuklease Aktivität. Diese hier. 5'-3' Exonuklease Aktivität. Das heißt, die DNA-Polymerase, wenn sie jetzt an eine Nukleinsäure stößt, und das kann sowohl eine RNA sein, als auch eine DNA, dann nimmt diese DNA-Polymerase Baustein für Baustein hier weg und setzt gleichzeitig über die Polymerase-Aktivität neue Bausteine rein, und zwar jetzt Desoxy-Bausteine. Ja, also was hier passiert ist, machen wir es ruhig so. Jetzt kommt hier die DNA-Polymerase an, macht hier DNA-Synthese und stößt jetzt hier auf einen DNA- oder RNA-Strang und nimmt jetzt diese DNA-Polymerase, müssen Sie sich so vorstellen, ist ein Enzym mit mehreren Aktivitäten, nimmt hier vorne nimmt es Nukleotide raus, entfernt die, und hier hinten baut es sie wieder ein. Und zwar hier vorne sind das RNA-Nukleotide und hier hinten kommen dann DNA-Nukleotide, also Desoxyribonukleotide, wieder dazu. Das ist eine ganz wichtige Aktivität, nicht nur um die RNA loszuwerden hier, sondern es ist auch eine Proofreading-Aktivität. Also, haben Sie eine Frage? Ja. Die wandelt die dann in DNA um, ja. Genau, also das heißt, es wird jetzt nicht umgewandelt im Sinne, dass ein Ribonukleotid umgewandelt wird in desoxygenierte Ribonukleotid, sondern das Ribonukleotid wird rausgeschmissen und dann wird hinten ein neues Desoxyribonukleotid eingeführt. Ne? Also das ist so ein Enzym hier, das sieht also so aus, hier vorne ist das ein Beißer, ja? der nimmt ein Nukleotid weg und hinten setzt es wieder ran. Und wenn es vorne ein RNA ist, wird immer, die Polymerase-Aktivität ist immer eine Desoxy-Polymerase-Aktivität. Aber vorne ist egal, ob das jetzt eine RNA wegnimmt, RNA-Nukleotid oder ein DNA-Nukleotid. Das geht einfach da nochmal drüber, entfernt die RNA auch ein bisschen weiter hier und guckt nochmal nach, ist das alles richtig, sind da Fehler passiert oder so. Das ist diese berühmte Proofreading-Aktivität, die extrem wichtig ist. Deshalb ist die ist sozusagen DNA-Synthese, macht Fehler in der Größenordnung, ich sage mal, einen in 10 Millionen, 10 hoch minus 7, so größenordnungsmäßig. Ja? Das ist verdammt wenig Fehler sind das. Wohingegen RNA-Polymerase, die diese Aktivität nicht hat, diese Exo-Aktivität hier, sondern die nur polymerisieren kann, das führt dazu, dass wir Fehler in der Größenordnung von einer in 10.000 haben, also 10 hoch minus 4. Das sind 3 Zehnerpotenzen Unterschied. Und deshalb eignet sich auch RNA nicht als Informationsspeicher, sondern nur als Zwischenprodukt. Da macht das nichts, wenn da mal ein paar Fehler drin sind, weil jede DNA ja tausendfach kopiert wird. Ja? Und da sind die Fehler stochastisch verteilt und das ist nicht so schlimm, dann wird mal ein falsches Protein gemacht, das wird weggeschmissen. Aber bei DNA wird das nicht gehen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir zum Beispiel Viren, die RNA-Genome haben, dass wir dagegen praktisch keine Impfstoffe machen können, weil die ihr Genom über eine RNA-Polymerase replizieren und deshalb so viele Fehler machen. Ja, also deshalb sind die Viren so unterschiedlich und deshalb kann man einfach keinen Impfstoff dagegen machen, ja? Jedenfalls im Moment nicht. Ne? Also das ist dieses Prinzip hier, da brauchen wir noch Einzelstrang-DNA-Bindeproteine, um sozusagen hier das zu stabilisieren, hier diesen Einzelstrang, weil die DNA natürlich die Tendenz hat, sofort wieder zuzuschnappen. Und wir brauchen natürlich Nukleosid-Triphosphate, als Substrate für die DNA-Polymerase, also DATP, DCTP, DGTP, DTTP. Ja? Das sind die Substrate hier. Also diese DNA-Replikation ist ein komplexer Vorgang mit Haufen an Proteinen, aber eben auch mit dem Problem des Supercoilings, ja? dass ich hier entspannen muss, dass ich diese DNA-Stränge drehen muss entgegen diesem Überwindungsdrall sozusagen, damit tatsächlich diese Blase sozusagen durchlaufen kann. Ne? Ja. Ja, die wird irgendwann mit die runterfallen. Also wenn einmal der Strang durchsynthetisiert ist, dann fällt die runter. Im Übrigen gibt es nicht nur einmal hier, wenn Sie ein Chromosom vorstellen, ja, dann gibt es ganz viele Replikationsblasen, ja, die sozusagen über das Chromosom verteilt sind und irgendwann kommen die zusammen und dann ist das ganze Chromosom dupliziert. Ne? Und wenn ich nochmal zurückgehe, nochmal ein paar Bilder zurückgehe, dann haben wir ja hier. Dann haben wir ja dieses Bild hier, dieses Chromosom, das ist sozusagen das Chromosom, das sogenannte Metaphasenchromosom, was wir auch in diesen Karyogrammen sehen. Also wenn Sie eine zytogenetische Analyse machen. Also beim Humangenetiker, dann werden ja die Chromosomen so dargestellt und ausgeschnitten. Am Computer macht man das heute, früher mit der Schere, kann ich mich noch gut daran erinnern, wurde es kopiert und dann ausgeschnitten, dann wurden die hingelegt, damit man genau sehen kann, gibt es da Fehler. Ne? Dann ist es so, dass dieses Chromosom hier, ja, so wie Sie das sehen, das Metaphasenchromosom, 4 DNA-Stränge enthält. Ne? Also das ist ein repliziertes Chromosom schon. Das ist in dem Zustand, wo die Zelle eigentlich tetraploid ist. Ja, die diploide Zelle gibt es nur nach der Mitose in der G1-Phase. Ja, wenn man sich den Zellzyklus vorstellt, vielleicht zeige ich Ihnen den mal kurz eben, den Zellzyklus, dann haben wir das auch noch besprochen. Müsste jetzt eigentlich dann kommen. Das gebe ich mal weg. Auch das. Hier sehen Sie den Zellzyklus. Dieser Zellzyklus, ja, hier ist die Mitose, dann kommt die G1-Phase, dann die DNA-Synthese-Phase. Also hier wird die DNA verdoppelt. Da passiert das, was wir gerade besprochen haben, Replikation. Ja? Und dann kommt die G2-Phase und dann die Mitose. Da werden die beiden duplizierten Chromosomen auf die beiden Tochterzellen verteilt, dann haben wir von da bis da den diploiden Zustand vorliegen. Ja? Ab hier wird ja DNA-Synthese gemacht. Das heißt, ab hier wird der Zustand aneuploid, wenn Sie so wollen, ja, um dann hier am Ende der S-Phase tetraploid zu sein, dann bleibt das ein bisschen so in der G2-Phase, um dann in der Mitose-Phase dann getrennt zu werden. Und hier, da ist der Metaphase-Kontrollpunkt, hier ungefähr ist die stärkste Kondensation der Chromosomen und das kann man im Karyogramm dann tatsächlich nachweisen. Also was man sieht, diese X-Teile, ja, die, wie man Chromosomen normal darstellt, sage ich mal, das sind, die haben 4 DNA-Stränge, ja, also 2 Doppelhelices sozusagen, weil wir hier in diesem tetraploiden Teil sind, natürlich nur in der kurzen Phase hier, aber in der Übergangszeit ist es tatsächlich so. Ja, das ist also der Zellzyklus, hier passiert das alles und die Zellteilung, sagen, die erfolgt ja über 2 verschiedene Mechanismen. Das eine ist die vegetative oder asexuelle Zellteilung, das andere die geschlechtliche oder sexuelle Zellteilung. Nur hier ist die Weitergabe der Informationen nach Kombination von 2 Teilgenomen möglich. Also diese Zellen, die hier rauskommen, die sind in der Lage, genetische Informationen auf den nächsten Organismus zu übertragen. Diese hier ist die Weitergabe der genetischen Informationen in unveränderter Form. Hier wird sozusagen Zellmasse gemacht innerhalb eines Organismus. Ja, das ist die das ist sozusagen das, was Sie hier sehen. Dies wäre die Form sozusagen zur Vorbereitung für die Ausbildung eines neuen Organismus. Dies nennen wir auch mitotische Kern- und Zellteilung und dies eben die meiotische Kern- und Zellteilung. Und die Mechanismen, die dahinter stecken, die kann ich jetzt leider nicht mehr aufzählen, aber Sie wissen, hier ist hier haben Sie die DNA in einer hochkomplexen Form, also so wie wir es besprochen haben, im Chromatin. Dann kommt es hier zur Sortierung. Ja, es kommt hier, die Chromosomen schnurren zusammen und werden dann auch als solche sichtbar. Hier hat schon DNA-Duplikation stattgefunden, die lagern sich jetzt in dieser Zentralplatte hier, Äquatorialplatte an und werden dann auf die beiden Tochterzellen verteilt. Diese beiden Tochterzellen sind letztlich in der Komplexität hier genauso wie diese Elterzellen. Dies ist die Mitose, die mitotische Teilung, die also erfolgt nach Replikation, also nach der S-Phase sozusagen, DNA ist verdoppelt. Und bei der meiotischen Teilung ist es so, dass, das homologe Chromosomen sich an der Äquatorialplatte anlagern. Diese homologen Chromosomen werden dann getrennt, also väterliche und mutterliche Chromosomen werden auf zwei Zellen verteilt, und zwar stochastisch, also nicht in die eine Zelle nur mütterliche Chromosomen, in die andere nur väterliche, sondern zufällig. Hinzu kommt, dass hier ausgetauscht wird, genetische Information ausgetauscht wird, also Neukombination von genetischer Information und Reduktion auf den halben Chromosomensatz. Und da auch hier nochmal Replikation vorher stattgefunden hat, bekommt man jetzt hier vier Zellen, nicht nur zwei Zellen, sondern vier Zellen, die jeweils den halben Chromosomensatz haben. Und dies sind die sogenannten Keimbahnzellen, Eizelle und Sperma. Und wenn die zusammenkommen, dann generiert man eben einen neuen Organismus. Also das sind die beiden Verfahren, wie hier genetische Information verdoppelt werden kann und weitergegeben kann, werden kann, entweder innerhalb eines Organismus, Mitose, oder in einen neuen Organismus hinein, Meiose. Ja, damit sind wir am Ende und ist natürlich viel, viel mehr, muss man sich anschauen, wenn man das alles lernen will fürs Staatsexamen. Dafür gibt es Bücher und da muss man dann mal reingucken, und Internet und so weiter. Okay, vielen Dank und schöne Ferien.